begrüße alle zum heutigen Vortrag hier. Ich versuche, das Schweizer Akzent wegzuemulieren. Ihr werdet es hören. Radioaktive Pässe war oder ist das Vortragsthema heute. Ich werde euch dann sagen, was ich eigentlich genau von euch hören will heute. Ich werde versuchen, möglichst wenig zu reden. Ist nicht ganz einfach für mich, aber ich werde suchen, dass ich schaffe. Mein Name ist Umberto. Ich bin Italiener, lebe in der Schweiz, habe am 11. September Geburtstag, das ist ein Fakt. Ich roch gestern ziemlich fest nach Gras, muss so sein, denn der Hund am Bundesgrenzschutz, als ich aus dem Flugzeug stieg, der war da ganz aufgeregt. Und ja, dann gab es eine Gepäckdurchsuchung, so eine halbe Stunde lang, erfolglos, und ich durfte dann weiter. Der Bundesgrenzschutz weiß jetzt Bescheid, dass ich hier bin. Ich kann somit mit meinem subversiven Thema beginnen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich werde heute nichts Großes zeigen. Ich werde auch nicht viel Theorie labern, weil die einen, die schon heute den ganzen Tag hier sind, haben vielleicht einen oder anderen Vortrag zu diesem Thema schon gehört, biometrische Ausweise, selber das Hirn einschalten und solche Sachen. Oder morgen kommen dann noch weitere Vorträge zum Thema. Was ich eigentlich machen will, ist eine Diskussionsrunde. Ich will schauen, was die Leute denken. Denn ich denke oder ich habe das Gefühl, dass das eben genau nicht stattfindet in der Öffentlichkeit, dass das Thema eben nicht diskutiert wird. Und das will ich heute nicht ändern, aber ich will mindestens mal einen vielleicht sehr einseitigen Eindruck von der Öffentlichkeit gewinnen. Antiterrorgesetze. Heute ist jeder Terrorist. Also entweder ist man kriminell oder man ist Terrorist. Keine Reportage, kein Einschalten, kein Zappen, wo man da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen sieht. Und dann kommt immer noch und Terroristen. Terroristen, seit dem 11. September ist jeder irgendwie Terrorist. Der Einsatzzweck jeder Sicherheitsmaßnahme ist, Terroristen fernzuhalten. Wenn man neueste Videokamera anschaut, dann liest man in der Werbung, dass man da Vögel beobachten kann, Nachbarn filmen kann und natürlich Terroristen. Terroristen kann man filmen, sie sind überall. Wie rückt man Terroristen nach dem 11. September auf die Pelle? Ziemlich einfach, man nimmt das Wort Antiterror in den Mund, Antiterrorgesetzgebung. Man gräbt verschiedenste vergessen gegangene Gesetzesentwürfe aus, die möglichst fest die Privatsphäre der Leute einnehmen. So aus den letzten 30 Jahren, gräbt es aus der Schublade aus, schüttelt und entwickelt im Schnellverfahren ein Antiterrorgesetz, das dann eben möglichst schnell durchs Parlament, durch die Judikative geschleust wird, denn man weiß ja nicht, wann der nächste Terroranschlag droht, also muss das möglichst schnell aktiv werden, das Gesetz. Das Resultat, der Staat darf alles, es ist plötzlich wieder alles erlaubt, nationale Sicherheit wird in den Vordergrund gestellt, es wagt natürlich niemand, was dagegen zu sagen, denn wenn man das in Frage stellt, man ist Terroristensympathisant. Also man kann eigentlich nichts dagegen machen. Wenn man es in Frage stellt, wenn man zur öffentlichen Diskussion aufruft, dann ist man sowieso im Topf Terrorist. Man setzt diese Maßnahmen um in Form von detaillierten Gesetzen. Beliebig natürlich die Überwachung von Grenzübergängen ist sehr beliebt. Flugverkehr im Besonderen, detaillierte Identifikation der Grenzgänger mit technisch nicht ausgereiften biometrischen Methoden, wie wir heute schon gehört haben. Überlegungen, wie die Daten zentralisiert gesammelt und ausgewertet werden können. Das Zwingen der Fluglinien, der Flugfirmen, die Personendaten der Passagiere weiterzugeben. Strikte und sture Umsetzung der Gesetzgebung durch das Personal, das nichts dabei überlegen darf. Also Kritik eben ja nicht anbringen. Und fertig. Alle Terroristen hat man nur im Griff, denn alle laufen schön über die offizielle Grenze, reihen sich mit den Touristen ein, warten schön. Die Fingerabdrücke sind abgeliefert, man kennt sich, Fotografien sind genommen, Fingerabdrücke, es ist alles klar. Man fängt so alle Terroristen ein. Kurz quer durchs Blumenbeet der Maßnahmen, ein paar, die da umgesetzt sind oder in Planung sind, eben kurzer Abschnitt, ich will da nicht allzu viel Theorie vermitteln. In den Staaten, in den USA, überlegt man sich gerade, ob man so RFID-Tags in Pässen versorgen will. Das heißt eben diese Mikrochips, diese auslesbaren in die Pässe rein. Und zur Fälschungssicherheit, jetzt kommt das Interessante, zur Fälschungssicherheit sollen diese Chips digital signiert werden, damit man sie nicht fälschen kann. Die Daten, die sollen aber nicht verschlüsselt sein. Das heißt, jeder, der da mit seinem RFID-Pass rumläuft, der broadcastet seine Identität in der Weltgeschichte rum. Identitätsdiebstahl, Ausweise klonen, die bösen Ausländer sortieren, die Verdächtigen filtrieren, das ist dann alles möglich. Die Lesedistanz, wie ich mich erkundigt habe, ist momentan so 10 Meter für so ein Ding, für verstärkte entsprechende Empfänger. Das wird natürlich in der nächsten Zeit sich verbessern, die Lesedistanz. Das heißt, jemand, der sich für Identitäten von Leuten interessiert, der kann so einen Empfänger aufstellen und dann einfach warten, bis sich da die Leute dran vorbei bewegen. In Europa will man Fingerabdrücke und digitale Gesichtsbilder in Pässe auch einbauen, mit Mikrochips, also nicht RFID. In Deutschland Fingerabdrücke oder Handabdrücke oder Iris in die Pässe. Eben im Moment sind es noch die Pässe, bald werden dann so in 2-3 Jahren dann die Personalausweise reinkommen, denn man will ja noch nicht nur externe Sicherheit, sondern auch interne. Das Interessante ist, dass weder die USA noch die Europäische Union auf diese RFID-Tags fokussieren. Man sagt zwar überall, ja, man will diese biometrischen Daten in den Ausweisen drin haben, aber das Thema RFID, was ja jetzt in der Öffentlichkeit nicht gerade so aktuell ist, wie man sagen kann, glücklicherweise, wird nicht so explizit angesprochen. Aber so einfach mal eine Vermutung von mir ist, dass dann, so wenn das eingeführt ist, die Leute müssen dann jedes Mal den Fingerabdruck abliefern, das ist ganz mühsam, und dann wird man das vermutlich dann einbauen und sagen, ja, wenn ihr so einen Chip in den Pass einbaut, so mit RFID, dann geht das viel, viel bequemer und dann müsst ihr ja nicht viel dabei überlegen. Ja, und dann macht doch das und ja, das ist doch gut. Und wenn man dann die Bequemlichkeit, die Faulheit der Öffentlichkeit gekoppelt mit der Dummheit dieser Maßnahmen umsetzt, dann sehe ich da schon eine gewisse Katastrophe auf uns zukommen. Die Datenübergabe, also die Flugdaten, Flugpassagierdaten, die da übergeben werden müssen zu den Amerikanern im Moment, ist das, also wie gezahlt wurde, was gegessen wurde während dem Flug, wann das Ticket gekauft wurde, ob eben Cash, ob mit Kreditkarte gekauft wurde, ob es nur ein Hinflug ist und so weiter. 72 Datenfelder insgesamt, um eben auch Auswertung zu machen, ob dieser Passagier dann eben verdächtig ist oder nicht. Die ganze Videoüberwachung, Verhaltenserkennung ist sicher ein Thema. Das neueste Beispiel, Anfang Dezember wurde es entschieden mindestens diskutiert, von den Justizministern eine Idee eingebracht, eine europaweite Datenbank mit Fingerabdrücken und Gesichtsbildern, digital, von ca. 450 Millionen EU-Bürgern, die dann zentral verwaltet wird. Das ergibt dann ganz tolle Maßnahmen, Möglichkeiten für den Datenaustausch, wie das Ganze gesichert ist, wer Zugriff darauf hat, das interessiert dann niemanden, es muss ja effizient sein. Interessant wäre es wohl dann insbesondere, wenn die amerikanische Zollbehörde einerseits Zugriff auf diese Daten bekommt oder dann eben gleich selber die Daten abspeichert, die die Leute dann an der Grenze abliefern müssen. Im Moment ist der aktuelle Threat Level vom Department for Homeland Security auf gelb. Die ganze Abstufung ist sehr interessant. Da gibt es Low, das ist grün, Low Risk of Terrorist Attacks. Dann gibt es Guarded, das ist der General Risk of Terrorist Attacks. Dann gibt es Elevated, das ist jetzt, Significant Risk of Terrorist Attacks. Dann gibt es High Risk of Terrorist Attacks. Und dann ganz schlimm, das Rote, das ist Severe. Und ihr könnt raten, das ist dann eben Severe Risk of Terrorist Attacks. Das ist dann so ein, alles, was verfügbar ist. Viel mehr Beschreibung dazu gibt es nicht zu diesen Stati. Also die werden dann einfach so beliebig aufgeschaltet. Mein Gedanke ist, und damit eben bin ich dann schon fast am Ende, warum überlegt sich niemand was dazu? Warum in drei Teufelsnamen schaltet niemand das Hirn ein? Warum wird diese Diskussion nicht öffentlich geführt? Warum sind die Mainstream-Medien zu faul, um das Thema aufzugreifen? Denken Sie, die Leute sind zu blöd, um sich dabei was zu überlegen? Halten Sie uns für zu dumm zum Denken? Sind Sie zu faul? Das Publikum zu blöd? Ist es zu schwierig, die Hintergründe zu erklären? Was ist das Problem? Warum regt sich niemand auf? Warum gibt es die Gesetze schon? Warum sind sie schon aktiv durch die Hintertüre eingeführt worden? Und in 2-3 Jahren erwarten uns eben Überwachung auf globaler Ebene und Datenaustausch mit weiß ich wie viele Behörden von biometrischen Daten und hin und her. Und niemand achtet darauf, niemand interessiert es. Es muss dann halt einfach so sein, es ist halt so. Also die Fragen, die ich dir mal in den Raum werfen möchte, ist, was ist mit der Privatsphäre? Das wird zwar immer angedacht, das heißt immer, ja, bevor man das umsetzt, muss man noch über die Privatsphäre nachdenken, ja, und wie die Daten gespeichert werden und so weiter und so fort. Und dann, wenn es dann umgesetzt wird, hat man dann das vergessen. Oh, das muss man dann noch machen. Oh ja, das ist noch ein Problem, aber ja, das können wir schon noch lösen. Eben, jeder sollte über seine Daten herrschen können. Personen- oder Datenfreizügigkeit und so weiter, solche Themen. Warum wirken die Maßnahmen nicht? Also mein persönlicher Eindruck ist, dass eben, wie ich schon gesagt habe, die Terroristen sind nicht wirklich blöd. Die laufen da nicht durch die Grenzen und hinterlassen Fingerabdrücke und Gesichtsbilder und was weiß ich alles. Also wer überlegt sich, wen er hiermit fangen kann? Die Wähler oder wirklich die bösen Terroristen? Also wofür sind die Maßnahmen wirklich und was bringen sie am Ende? Auch mein Vorschlag hier, das Hirn zuerst einschalten, read the fucking manual, überlegen und dann reden oder eben die Gesetze erst nach dem Einschalten des Hirns entwerfen. Macht das Ganze Sinn? Sind wir wirklich sicher oder werden wir einfach besser überwacht? Das war's von meiner Seite. Jetzt möchte ich eben eigentlich Meinungen hören. Ich möchte eigentlich idealerweise, dass sich eine Diskussion entwickelt hier, also dass eben Meinungen ausgetauscht werden. Ich habe, vielleicht haben es die einigen gesehen, ziemlich kurzfristig im Debate und auf anderen Mailinglisten noch Podiumsteilnehmer gesucht. Die Resonanz war überwältigend. Ich hatte so viele Mails zurückbekommen, dass ich mich für niemanden entscheiden konnte. Und darum möchte ich das jetzt machen. Also eben, wenn jemand nach vorne kommen will oder sonst können wir es eben im Raum diskutieren, geht mir ist egal, ja. Schön wäre es, wenn wir Meinungen bekämen, die eben für solche Maßnahmen sind. Ich denke, es wird schwierig werden, aber es könnte so entsprechend interessanter werden oder eben einfach Gedankeneindrücke.
Ja, erstmal vielen Dank für diesen kreativen Background. Aber ich hätte jetzt in erster Linie mal eine Frage, und zwar kursiert ja auch schon länger das Gerücht, dass auf den Geldscheinen ja auch so eine RFID-Chips draufkommen sollen bis zum Jahr 2005. Was soll denn da so dahinter stecken?
Also ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber das wird auch zur Fälschungssicherheit wohl beitragen. Und ganz nebenbei kann man dann sehen, wo die Geldnoten dann so durchgehen, welchem Land, wer sie wann einsetzt, gekoppelt eben mit Ausweisen. Und eben, wenn man dann noch bequemer werden will, dann macht man sich so ein RFID unter die Haut, weil das ist dann ganz hip. Und dann vergisst man den Pass nie zu Hause und kann überall hin und dann, ja, mit dem Geldschein. Und dann liest man halt zufällig beide Informationen aus und dann hat man schon ein ziemlich gutes Profil.
Ja, und vor allem ist es ja dann auch relativ einfach möglich, eine absolute Individualbesteuerung halt dann eben durchzuführen. Also, zum Beispiel, dass man dann letztlich sagt, wenn jetzt jemand in den Park geht, dann muss er halt dann 10 Euro werden von seinem Konto abgebucht oder so.
Ja. Er kann ja die Note dann gleich. Ja.
Okay.
Okay, danke.
Ja, also ich halte RFID in Geldscheinen zum Beispiel für eine gute Idee, weil dann kann ich mich mit dem Scanner in die Fußgängerzone setzen und Oma scannen.
Und dann siehst du welche, dann siehst du die Fat Cats, kannst du dann gleich identifizieren und kannst effizient Leute ausrauben zum Beispiel. Das ist
eine
sinnvolle Methode, genau.
Ja, oder halt als Terrorist mal so seine Umgebung scannen und dann kann man ja bestimmt auch noch Polizisten erkennen.
Das sind Risiken, die genannt wurden. Eben, wer sind die Amerikaner in der ganzen Menschenmenge, oder?
Dann kann man oder die...
Auf die hat es ja die ganze Welt abgesehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie gegen die Amerikaner was hätte, aber ich war noch nie in Amerika und ich werde jetzt sicher nicht rübergehen, weil... Eben, sobald ich dort was hinterlasse, ich muss vermutlich 40 Tage in Quarantäne mit meinem Geburtsdatum. Also.
Ja, ich weiß nicht. Die Armee will ja auch haufenweise Armeezeugs mit RFIDs ausrüsten. Mhm. Ja, dann können die Chinesen oder wer auch immer ja ganz tolle Minen bauen.
Personenidentifizierte Minen.
Ja, Armee, Schuhgröße sowieso. Ja, oder gleich... Direkt personenbezogen, eine Mine, die nur bei
wer auch immer.
Also mich interessiert, wir haben ja auch in der Schweiz die Abstimmung nächsten Juni über Schengen-Dublin. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch knapp werden, weil es gibt sehr wenige, die eigentlich dagegen sind, nur diese SVP, die Rechtsbürgerlichen. Und um da irgendwie Informationen auch an die Leute zu bringen und so, finde ich jetzt mal wichtig, die Frage zu stellen, welche Freiheiten verliert eigentlich ein Stimmbürger oder ein Normalbürger, halt im Gegensatz zu einem Terroristen oder so, wenn dieses System sich langsam so zu macht. So
in sich eben ohne, dass ich jetzt das Schengen-Dublin im Detail kenne. Der Normalbürger, das ist eben die Stimmungsmache, der Normalbürger verliert nichts, weil wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu verlieren. Das ist ja immer die tollste Begründung, die man immer hört. Wer nichts zu verbergen hat, der hat dann nichts zu verlieren. Und alle plappen das nach und sagen, ja, das stimmt ja. Und dann plötzlich eben, ich sage, spätestens, wenn man wegen jedem Scheißdreck, der passiert vor der Haustüre, dann die Polizisten klopfen kommen, weil man irgendeinem Verdächtigungsprofil entspricht, dass man dann 20 Mal am Sonntag aus dem Bett geholt wird, aus diesem Grund, dann, spätestens dann machen sich also die Leute Gedanken drüber, dann ist es schon zu spät.
Müssen wir halt irgendwie versuchen, dass, also es werden dann nämlich an mehr Minoritäten, wie Ausländer, Asylbewerber, sonst irgendwelche Randständigen, werden wahrscheinlich die meisten Leidtragenden sein, erstmals. Also vielleicht könnte man da mal ansetzen, damit man da irgendwie was vernünftiger hinbringt.
Es gibt da eben so verschiedene Ansichten auch dazu. Die Hoheit der Information der Daten soll ja bei der Person selber bleiben, aber es stellt sich die Frage, ob dieser Zug nicht schon abgefahren ist, ob das schon zu spät ist dafür. Und eben, wenn die Daten vorhanden sind, das ist ja auch eine Tatsache, wenn die Daten vorhanden sind, dann werden sie missbraucht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man eine EU-weite Personendatenbank macht mit Fingerabdrücken, die dann weiß ich, nur für bestimmte Länder und nur für bestimmte Behörden im Zugriff steht. Je effizienter man etwas lösen kann mit dieser Datensammlung, desto eher wird sie gebraucht und eben dann auch missbraucht. Und das ist eben die große Gefahr.
Okay, dann denke ich vielleicht Datenschützer wieder ernst zu nehmen und da vielleicht was auszubauen, gesetzlich.
Gesetzlich auch die Leute zu involvieren, das Ganze eben zu diskutieren, eine breite Öffentlichkeit involvieren und eine Diskussion zu führen und die Leute abstimmen lassen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht. Und nicht einfach, oh, nächstes Jahr brauchen wir einen Chip im Pass mit Fingerabdruck, vielen Dank. Also in der Schweiz ist das genau jetzt passiert. Jetzt wurden vor ein oder zwei Jahren neue Pässe eingeführt, kostet weiß ich viel. Und jetzt haben sie gemerkt, oh, nächstes Jahr brauchen wir Pässe mit Biometrie. Da brauchen wir wieder neue Pässe mit einem Chip drin. Jetzt werden die in wenigen Jahren werden alle Pässe wieder ausgetauscht. Zu Kosten, die man weiß ich nicht wie beziffern kann. Und niemand kann was dazu sagen. Das ist Steuergeld, das ausgegeben wird. Und ja, und die Leute müssen es fressen.
Ja, ich denke, du hast am Anfang da so ein paar weniger gute Applikationen von RFID-Technologie, Biometrie aufgezeigt. Wir hatten von dem Kollegen hier dann ein paar mehr oder weniger positive Applikationen von RFID-Technologie gesehen. Und ich denke, es kommt immer auf die Applikation drauf an. Ja? Einerseits, welchen Nutzen habe ich als Anwender davon und welche Trade-offs, also welche Einschränkungen muss ich dafür hinnehmen? Und das kann man nicht pauschal beantworten, sondern das kann man maximal im Einzelfall dann applikationsabhängig beantworten. Und ein anderer Punkt, den du aufgeworfen hast, ob wirklich ein Großteil der Leute so blöd ist. Ich glaube schon. Ja, also die interessiert es nicht. Denen gibst du Fußball-Weltmeisterschaft und Subventionen und schon sind sie glücklich und diskutieren nicht weiter mit. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass das Publikum hier dann wirklich repräsentativ ist für die ganze deutsche oder europäische Bevölkerung. Sicher, leider Gottes nicht. Ja?
Ganz sicher nicht, leider.
Und ich denke, eine vernünftige Auseinandersetzung, auch kritisch auf sachlicher Ebene, ist hundertprozentig gegeben oder sollte gegeben sein, sagen wir mal so.
Eben sollte gegeben sein, aber es findet nicht statt, meiner Meinung nach. Eben es interessiert niemanden, weil man den Impact nicht sieht und der niemandem gesagt wird. Also eben die Technologie wird mit sehr kleinem Funktionsumfang zuerst mal realisiert, die Basis gelegt, dann sagt man ja, die Applikation eben, die Anwendung, die ist positiv, man will ja die Terroristen fangen damit und eben plötzlich mal kehrt sich dann ins Gegenteil um und die Anwendung, der Fokus wird vergrößert, die Anwendungen sind dann ein Vielfaches und dann wird es zum Problem. Und dann kann man aber nichts mehr erleben, dann kann man nur noch bremsen und nicht mehr ausweichen.
Also auch gerade dazu noch etwas, was mich wirklich verwundert ist, dass wir eigentlich ja auch eine, ich sag mal, Bildungsbürgertum oder eine gehobene Mittelschicht haben, die auch politisch aktiv war in der Jugend, also es kann jetzt 60er oder 70er Jahre sein, die sich aber mit solchen Themen absolut nicht mehr auseinandersetzt und auch nicht das will. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, man müsste eigentlich bei den Leuten ansetzen, die ja auch noch irgendwie politische Bildung ja mitgekriegt haben. Aber selbst die Leute sind sich eigentlich nicht bewusst, was da so schleichend auch kommt.
Das ist vielleicht, also mein persönlicher Eindruck ist, die Welt wird nicht einfacher, die Welt wird komplizierter, komplexer und die Leute auch dort sind zu faul, die Zusammenhänge zu sehen oder sich mal hinter die Mühle zu klemmen und schauen, so, was ist jetzt das Problem? Mit was hängt das zusammen? Was ist die Vernetzung dieses Problems? Wo kann ich das einbetten und was hat das für Auswirkungen? Man betrachtet eben die Sachen nur alle als einzeln, ohne die über den Tellerrand rauszuschauen. Und das ist heutzutage nicht mehr möglich. Man spricht überall von Globalisierung, aber am Ende kratzt es in der eigenen Tasche, wo das Geld steckt. Und alles andere ist out of focus.
Nur noch einen kurzen Kommentar zu dem Normalbürger, der vorhin angesprochen wurde. Ich glaube, wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, dass dieser Normalbürger, also dieser statistische Otto-Normalbürger, zwar eine wunderbare Rechengröße für alle Statistiker ist, aber einfach nicht existiert. Es gibt keinen Normalbürger. Das müssen man, glaube ich, auch immer wieder erwähnen und jedem klar machen. Irgendwo bist du ein Individuum und irgendwo bist du weg vom Standard und irgendwo kann man dich dann damit auch erwischen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gab jetzt vor nicht so langer Zeit mal die Diskussion, ob wir anstatt Angst zu haben vor dem Big Brother, also dem Big Brother Staat, nicht uns langsam viel eher den vielen Little Brothers zuwenden müssen und schauen müssen, inwieweit gerade Unternehmen und sehr viele Unternehmen sind ja in einer wahren Datensammelwut ist dort ausgebrochen. Müssen wir nicht viel mehr Angst vor denen haben, als eigentlich vor den Staaten, die wir, ich behaupte mal, momentan noch halbwegs gut unter Kontrolle haben.
Ja, aber generell stellt sich ja auch die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure? Also eben, kann man die überwachen? Also am Ende ist es eigentlich egal, ob es der Staat ist oder ob es viele eben kleine Little Brothers sind oder der große Big Brother. Schlussendlich eben, die Informationen sind vorhanden, dann werden sie vernetzt und dann ist es egal, woher sie kommen, da fragt niemand mehr danach. Und dann sollte eben die offene Kontrolle möglich sein. Was gibt es für Daten über mich und wo sind sie gespeichert und wer kann darauf zugreifen? Wenn man mindestens diese Kontrolle ausüben könnte, dann wäre schon mal viel gemacht, weil die Daten zurückholen, eben, das ist schon lange zu spät. Also ich sehe es immer wieder, wenn ich nach meinem Namen google. Also da hat es Sachen im Archiv, die helfen nicht gerade bei der Stellenbewerbung zum Teil. Und ja, aber das sind so Sachen, oder? Aber wenn man mindestens wüsste, wo die Daten sind, dann immerhin.
Hallo, ich wollte einen anderen Aspekt der Funkchips hervorheben, der zu meiner Überraschung eigentlich nie diskutiert wurde bis jetzt. Ich habe mich beim Hersteller erkundigt, das ist Philips. Philips hat seine Entwicklungszentrale in Österreich sitzen und die RFID-Chips, in Wirklichkeit nennt sich das Ding Contactless Smart Card, sind zum Beispiel im US Department of Defense schon längst im Einsatz. Also das Modell für unsere Pässe ist die Common Access Card des US Department of Defense. Sie haben dieselben Chips von Philips drinnen, die nach dem MyFair-Prinzip funktionieren. Gut, soweit so lustig. Was aber noch lustiger ist, ist, dass diese Chips mit dem Lesegerät auf einer Frequenz von 13,65 MHz kommunizieren. Sprich, das Lesegerät überträgt vor allem mittels Induktion, nicht jetzt über mehr Magnetismus als elektrisch, wenn man das populär formulieren will, sowohl den nötigen Strom, dass dieser kontaktlose Chip überhaupt arbeiten kann, der muss ja auch verschlüsseln können und was weiß ich alles in Zukunft. Ja, das ist aber eine Kurzwellenfrequenz. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr bekannt ist, dass Kurzwelle so ziemlich das störanfälligste Medium ist, was es gibt. Da reden wir von Übertragungen im Milliwattbereich. Ich wollte nur auf was raus. Die Karte spricht, also das Lesegerät spricht mit der Karte irgendwie im untersten einstelligen Wattbereich und das antwortet irgendwie ganz unten im Milliwattbereich und das geht halt nur, weil es sehr knappe Abstände sind. Ja, ich weiß nicht, wenn ich da einen 200 Watt Amateurfunktransceiver hernehme, den auf 13,65 MHz einstelle und denen da echt eine böse Rechteckspannung drüber pfeife in diese Halle hinein, wo diese Lesegeräte sind, wo bei diesen Lesegeräten auch noch dabei steht, dass sie irrsinnig empfindlich sind gegen metallische Oberflächen in der Umgebung, weil die Signale abgelenkt reflektiert werden und erneut reingespielt werden, dann frage ich mich mal, wie sicher ist denn das, wenn du mit drei blöden Amateurreceivern mit ordentlichen Antennen eine komplette Passkontrolle lahmlegen kannst? Gehen wir noch ein Stück weiter. Ich habe dann im österreichischen Innenministerium angerufen und auch bei Philips in Gradkorn, die sehr stolz sind auf ihre Entwicklung, und habe sie mal gefragt, was sie davon halten. Es wurde mir von beiden Stellen gesagt, das haben wir nicht diskutiert. Das wäre schon alles. Man kann nur noch ergänzen, dass das US-Visit-System die Aufrüstung mit RFIDs für ganze Container-Terminals vorsieht. Überlegen Sie sich das mal. Diese Technologie im Einsatz, und das sind dann auch noch die Proximity-Chips im Einsatz, das heißt, da ist etwas mehr Abstand dabei, außerdem ist so ein Container-Terminal eigentlich gut auszuleuchten, wenn du ein paar Dinger hast, und dann holst du dir ein paar Endstufen und legst das sicher gemachte Containerterminal lahm, weil sich dort nichts mehr bewegen kann, wenn die Maschinen die Container nicht mehr einlesen können. Ich weiß nicht, es scheint niemand an so ein Szenario gedacht zu haben.
Das ist seine, und wenn man, also die Technology Review von diesem Monat, die Wearable Computers, also die ganzen RFID-Chips, die dann in der Kleidung zu finden sein werden. Also wenn dann eben, aber mich würde es dann nicht wundern, wenn dann die Standardisierung in diesem Bereich sehr schnell vorangeht. Dass man eben dann verschiedene Datensätze nicht da, sich überlagern und so, oder wenn einer da vollgestopft mit 200 RFID-Tags durch die Passkontrolle geht, dass dann wirklich seine Identität rausgelesen wird und nicht er plötzlich als Toaster dasteht. Aber eben, würde mich nicht wundern, wenn dort die Standards reifen. Man kann immer noch in Deutschland keine Schweizer Steckdosen einstecken, das geht zwar, aber RFID-mäßig werden sie da ziemlich schnell sich einig werden.
Ich wollte noch zwei, drei Anmerkungen machen. Also das wegen dem Geld, der RFID-Chip im Geld, Japan macht das, glaube ich, schon seit 1 oder 1,5 Jahren. Die neuen Noten sind mit RFID-Chips ausgestattet. Das andere ist, was er schon angetönt hat, das amerikanische Militär unterhält nur noch Austausch, also kauft nur noch Waren bei Firmen, die bereit sind, ihre Produkte mit RFID-Chips auszustatten. Das dritte war noch, ein Bekannter hat mir erzählt, er war in Ibiza. Und da gibt es tatsächlich einen Ferienort, wo ihr für die Zeit, die ihr dort seid, einen Chip unter die Haut bekommt, wo ihr bezahlen könnt damit, also in dem Ferienort. Also das heißt, man bringt den Leuten jetzt schon bei, ja, das ist gar nicht so schlimm, ein Chip unter der Haut, jetzt hast du mal noch, kannst du einkaufen, übermorgen hast du noch deine ganze Krankenakte da drin, das ist alles okay. Also da beginnt bereits ein Lernprozess, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das dritte war noch etwas für den Little Brother. Es gibt eine große Datenbank in den USA, die hat lustigerweise den Namen Matrix, die nichts anderes macht wie alle, und das ist wirklich, ich muss das mal genau nachlesen, was die machen, alle verfügbaren Datenbanken auf der ganzen Welt werden da angezapft, um an einem zentralen Ort über dich Daten zu sammeln. Also muss das wirklich, das heißt Kreditkarte, Fitnesscenter, in der Schweiz zum Beispiel die Cumulus Card oder einfach alles, was es gibt, wo Informationen über dich abgelegt werden, Double-Click und so weiter, wird an einem zentralen Ort gespeichert. Also er hat schon recht, das Little Brother System wird nicht vom Big Brother genutzt, aber das ist wirklich ein aufkommendes Problem.
Es sind nicht die vielen Brüder, es ist das Netz dazwischen, eben die Matrix. Also es ist eben, das ist das Problem, die Vernetzung, und das begreifen die Leute nicht. Also eben, das Publikum hier, das weiß, was ein Netz ist inzwischen, aber dieser, sag ich mal, Otto Normalverbraucher, der weiß das noch nicht. Der weiß nicht, was es für ein Problem bringt, wenn man etwas an RJ45-Port steckt. Das sieht er nicht, eben weil es nicht sieht. Das ist im Kabel drin, das interessiert ihn nicht. Da passiert irgendwas, 0 und 1, das Maximale, das er weiß. Und das habe ich bereits gesagt, wenn man die Bequemlichkeit mit der Intelligenz der Maßnahme koppelt, dass die Bequemlichkeit der Leute mit der Intelligenz der umgesetzten Maßnahme, dann eben dann multipliziert sich vermutlich der negative Effekt des Ganzen. Telefon, zwei Fragen. Hier noch?
Ja, dann frage ich doch einfach. Ich dachte, ich bin nicht dumm. Also erstmal irgendwie noch kurz zwei Fakten. Und zwar erstens, Auslesen von diesen Proximity-Karten, also die in den Ausweisen verbaut werden kann, geht offiziell, also nach Angaben des BSI, das ist das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, bis zu 50 Meter unter Laborbedingungen schon. Also das passive Auslesen. Und das wurde mir persönlich von einem BSI-Beamten mitgeteilt. Also keine... also die nachher in den Ausweisen verwendet werden soll. Ist das nicht gut? Proximity, meine ich doch. Ja, genau. Also die Standard, die normalerweise so 10 cm machen, können also passiv bis zu 50 Meter. Und dann gibt es natürlich noch das Problem mit diesen RFID-Karten, dass man halt eine Kontaktstelle zwischen der Antenne und dem Chip hat. Und das ist eigentlich irgendwie genau der Knackpunkt, dass wenn die in Chipkarten verbaut werden, dann ist genau dort der Stelle, wo irgendwann der Chip einfach kaputt gehen wird. Und damit also praktisch die 10 Jahre, die jetzt Ausweise halten müssen, ist noch die Frage, ob diese Chips überhaupt diese 10 Jahre im normalen Portemonnaie-Gebrauch überstehen werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten so mit Störsendern, also nicht mit Störsendern, sondern halt gezielt mit Mikrowellen. Ja, Mikrowelle ist für Leute vielleicht ein bisschen ungünstig, aber so ein Gigahertz, das kriegt man irgendwie hin und das geht, so sich einfach in Fußgängerzone zu stellen und einfach mal irgendwie die große EMP-Gun zu zünden oder dann, hey, das Problem ist, dass dann halt sämtliche Ausweise oder eventuell Geldscheine ungültig sind und man dann irgendwie halt echt Stress hat.
Vielleicht können wir auch noch dem
Wissen,
ja? Gleich in Richtung eben, was bringen die Maßnahmen, was wäre gescheit zu machen? Also eben, wie kann man die Terroristen wirklich verfolgen? Muss man das so machen, Human Intelligence oder technische Intelligenz oder beides oder gar nichts? Eben, weil meine Meinung ist, sind wir weiter jetzt als 2001? Sind wir nicht, das ist meine Meinung. Also man hat zwar Systeme, um die ganze Bevölkerung zu screenen und zu verwalten und zu überwachen, aber die Terroristen, die greifen nach wie vor an, man sieht's ja. Also, das ist ein bisschen auch die Antwort, die gesucht wird, oder die Frage, die dann in den Raum geworfen wird. Ich nicht persönlich, nein, kenne ich nicht.
Ja, also ich möchte eigentlich mal zwei Sachen sagen. Einmal zum Thema, hier wird sehr stark gegen RFID und die Möglichkeiten der Überwachung und so gesprochen. Gleichzeitig sehe ich ungefähr ein Zweidrittel der Personen hier haben ein Handy. Und letztes Jahr, glaube ich, Big Brother Award für die Schweiz hat ein ganzer Ort kompletten Bewegungsprofil von aller Handybesitzer gemacht. Ich meine, wer wirklich da mal ein Zeichen setzen möchte, dass in der Gesellschaft keine Akzeptanz für zum Beispiel totale Überwachung ist, müsste eigentlich erstmal aus dem Handyprogramm aussteigen. Und ich glaube, das ist eher eine Art Feldversuch, wo ich was ich durchaus als gesellschaftliche Sache sagen kann, wie ist die Akzeptanz in der breiten Masse für eine totale Überwachung? Und RFID ist dann halt der nächste Schritt, aber die Distanz, die ein RFID liefert, im Gegensatz zu der Distanz, die ein Handy liefert, ist dann wirklich minimal.
Das und ja, aber eben das Problem ist wohl eher, dass man sich eben die Applikation nicht aussuchen kann. Jetzt wird jetzt war es das Telefon ist zum Telefonieren da, jetzt kann man noch überwachen, also macht man das auch schön. Danke, die Behörden danken, verlangen Zugriff auf die Daten von den Telefoniebetreibern und damit hat sich's. RFID ist bequem, kann man Waren tracken, so weit, so gut. Und jetzt erweitert man den Applikationsbereich, sobald es eingeführt ist. Und jetzt überwacht man die Leute damit auch wieder. Also das ist immer das, man führt die Technologie ein mit dem Zweck A und dann ergibt sich Zweck B und den nutzt man dann auch nachher aus. Das ist mehr das Problem, das ich sehe.
Ich wollte eigentlich noch einen anderen Part hinten dranhängen und zwar sowas wie Cultural Hacking vielleicht. Und zwar in dem Part, dass wir es vielleicht abschreiben können, mit Informationen irgendwie bei den Politikern zu landen, weil sie wissen ja, dass es nicht funktioniert oder nicht in dem Sinn ist, wie sie es versuchen zu verkaufen. Vielleicht könnte eine große Anzahl von Personen, die gutes Know-how haben, die fundiertes Know-how haben, direkt an sowas wie Drehbuchautoren oder sowas herangehen, an Autoren, die einfach Trivialliteratur schreiben und es damit sehr viel näher ins Volk bringen könnten, als es über eine normale Informations- oder eine Doku-Sendung gehen würde, weil das eigentlich keiner hört, der es nicht eventuell eh schon bezweifelt, dass da vielleicht Risiken sind.
Mhm. Eben, es muss Wege geben, an die Leute zu kommen, eben, aber sie werden zu wenig erforscht.
You're welcome.
Willkommen.
Ich würde gerne auf das Handy-Argument antworten. Das wird nämlich ganz oft hervorgeholt, um zu sagen, es wird doch sowieso schon alles überwacht. Das kann euch ja gar nichts ausmachen, sobald du ein Handy hast. Hier sitze ich. Sobald du ein Handy hast, musst du dem ja auch zustimmen. Was hast du dann noch gegen RFID-Tags oder? Der Unterschied ist allerdings, dass bei einem Handy tatsächlich noch ein gewisser Nutzen für die Nutzer besteht. Ich kann angerufen werden und ich kann telefonieren, auch wenn ich keine Telefonzelle finde. Also ich kann Nutzen und Schaden kann ich irgendwo noch abwägen. Das Problem für die RFID-Industrie ist, dass sie noch keinen Nutzen gefunden haben für die Leute, die die Teile mit sich rumtragen sollen. Bisher haben sie keine Killer-Applikation gefunden, mit der sie das Leuten schmackhaft machen können. Denn was interessiert mich, dass Metro ihre Kunden besser beurteilen können, dass sie ihre Logistik anders organisieren können, dass sie Leute im Supermarkt entlassen können, weil das mit dem Regale nachräumen vielleicht ein bisschen schneller geht, etc. etc. Das ist nicht mein Nutzen als Kundin. Also sie sind noch auf der Suche. Ich wollte noch etwas anderes richtigstellen, und zwar, da ging es um die Chips unter der Haut. Es war nicht auf einer Insel und einem Club, sondern das ist der Baja Beach Club bei Barcelona. Es haben sich ca. 30 Leute tatsächlich so einen Chip halt unter die Haut einbringen lassen, damit man im VIP-Bereich damit bezahlen kann. Mit dem Entfernen allerdings ist es dann nach dem Aufenthalt eben nicht so leicht. Eine CNN-Reporterin hat eine teilnehmende Beobachtung für eine Reportage gemacht. Und als sie damit fertig war mit der Reportage, ist sie zum Club wieder hingegangen und hat gesagt, könntet ihr jetzt mal den Chip da wieder entfernen? Und dann haben sie gesagt, nein, können wir nicht, da müssen sie ins Krankenhaus. Sie ist ins Krankenhaus gegangen und dort sagten sie, oh, wir können den Chip leider nicht finden, der ist zu klein. Also, wir sehen ihn nicht, Vollnarkose, Operation. Alles ein bisschen aufwendiger. Der richtige Bericht ist zu finden, wenn man googelt nach CNN, RFID und Baja Beach Club.
Danke.
Ich wollte noch mal kurz zurückgreifen auf das eigentliche Problem, was man gegen Terrorismus tun kann. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wo die Macht des Terrorismus dahinter steckt, dann ist es ja eigentlich die, dass letztlich Angst verbreitet wird über die Medien. Und diese Angst hat diesen synergetischen Effekt, dass daraufhin Argumente angewendet werden können, dass man wieder neue Sicherheitstechnologien braucht. Und gerade durch diese neuen Sicherheitstechnologien sperren wir uns ja selber ein. Das heißt, der Terrorismus hat ja in dem Moment damit gewonnen, indem er unser nach außen hin stabiles System, wenn man mal bedenkt, zu Zeiten des Kalten Krieges, da wurden Milliarden von Geldern in die äußere Abwehr investiert, ist unser System eigentlich nach außen hin so stabil, aber nach innen ist es total instabil. Und genau das wird ja eigentlich dadurch ausgenutzt durch den Terrorismus. Und was kann man dagegen tun? Man muss ihn einfach ignorieren. Man müsste die Medien zensieren und keine Angst mehr verbreiten. Und dann wäre der Terrorismus total machtlos.
Wenn ich kurz was dazu sagen kann, hier. Ich denke, nochmal auf das Handy-Problem zurückzukommen. Mein Handy oder zumindest meins und die meisten anderen auch werden einen Ein- und Ausschalter haben, was der RFID-Card derzeit fehlt. Und die Überlegung sollte eher dahin gehen, wie man bei einem möglichen Masseneinsatz von dieser Technologie für sich selbst eine Abschirmung von Lesegeräten erreichen kann. Dass man sich selbst aus diesem Gerät ausnimmt, dass man die möglichen RFID-Chips, die sich am Körper befinden, im Portemonnaie befinden, in Ausweisen befinden, gegen ein mögliches Auslesen einfach schützt. Ob sowas mit abschirmenden Behältnissen geht, möglicherweise mit speziellen Portemonnaies oder ähnlichen Dingen müsste man dann probieren, aber es gibt ja auch heute schon Möglichkeiten, wie man sich gegen diese Technologie auch zur Wehr setzen kann.
Man kann ja generell so einen Dienst anbieten, wo man die Dinge kaputt machen kann. Und
dann was?
Und auch die Kosten eben in die Höhe treiben. Also auch eine Maßnahme, um eben diese ganze Überwachungswahn entgegenzusetzen. Die Kosten in die Höhe treiben.
Genau, die nächste Frage ist ja dann noch, ob mögliche Technologien zum Verändern, zum Zerstören auch von RFID-Chips in Zukunft unter Strafe gestellt sind. Was passiert, wenn ich jeden Tag meinen RFID-Ausweis zerschieße und am nächsten Tag einen neuen beantragen will? Wer trägt diese Kosten? Trage ich die? Trägt das der Staat? Jedes Mal 130 Euro jedes Mal. Und habe ich Garantie auf diese Chips? Es gibt in Europa ein Gewährleistungsgesetz. Also in den ersten 6 Monaten muss der Überbringer einer Ware nachweisen, dass die Ware fehlerfrei übergeben wurde. Die Beweislast liegt beim Auslieferer, in dem Fall ja beim Staat oder bei der Notenbank.
Ja, ich denke schon, dass es hier interessante Tätigkeitsgebiete gibt für gewisse Anspruchsgruppen, weil eben die Magnetfelder, die kann man nicht wirklich beeinflussen, wenn jetzt jemand halt zu Hause gern viel Musik hört und eine entsprechende Anlage zu Hause hat, dann gehen die Dinge halt immer kaputt, dann kann er nichts dafür. Und da kann man dann eben, spätestens dann ist ein Eingriff in die Persönlichkeit und dann werden die Leute dann werden sie aktiv. Weil dann sagt jemand, ey, deine 200.000 Euro Anlage, die musst du wieder verschrotten, weil die macht den Pass kaputt. Das, spätestens dann kratzt ihm am Hintern, dann sagt er sich, Moment mal, das stimmt hier nicht. Aber bis das passiert, bis die Leute darauf gelüpft werden, wie man in der Schweiz sagt, bis sie da hochgehoben werden, dann denken sie einfach nicht.
Hallo? Ja, ich möchte noch mal kurz auf den Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung, gerade in Sachen RFID, aber auch in anderen Aspekten eingehen. Renat Tangens hat ja vorhin gefragt, wem nützt es denn, dass RFID nicht nur in der Supply Chain da ist, da ist schon womöglich schlimm genug mit den Auswirkungen auf Arbeitsplätze, aber darüber können wir durchaus geteilter Meinung sein. Aber wem nützt es denn, dass diese RFIDs über die Supply Chain hinaus, also über das Regal hinaus zum Kunden getragen werden? Dem Kunden offensichtlich nicht. Aber dieser Aspekt wird in der Presse und in den Medien in der Regel nicht, auf diesen Aspekt in der Regel nicht eingegangen. Deswegen halte ich dieses Cultural Hacking, was vorhin angesprochen wird, und was auf anderen Kanälen als über die Mainstream-Presse die Probleme an die Leute bringt, für sehr, sehr wichtig.
Eben, man versucht es eben, die Big Brother Awards sind eine Möglichkeit, aber wenn man sieht, was die Resonanz hier ist, also in den Medien wird das jetzt in der Schweiz langsam aufgegriffen. Da war vor 3-4 Wochen war eine Sendung im Schweizer Fernsehen, das ging eine ganze Woche über Sicherheit und Überwachung. Das fand dann irgendwann mal Resonanz, aber nur weil das Schweizer Fernsehen auf den eigenen Radiokanälen und im Fernsehen selber wochenlang vorher Werbung dafür gemacht hat. Und dann wurden die Leute darauf aufmerksam. Und erst dann, und jetzt, ja, wenn man jetzt fragt, dann ist das überall ein bisschen ein Thema. Man ist aufmerksam geworden darauf. Aber wenn die Mainstream-Medien das nicht groß beachten, wenn das lächerlich gemacht wird, dann ist die Chance, viele Leute zu erreichen, sehr klein. Leider.
Zu den Überlegungen, was man alles zerstören kann, die finde ich immer ganz nett. Und wie ihr in unserem Shop gesehen habt, unterstützen wir sowas auch durch den Verkauf von blödsinnigen RFID-Schutzfolien, blödsinnigen kleinen Boxen aus Metall, in die man eine Kundenkarte reintun kann. Das war alles ganz niedlich. Aber es geht nicht darum, dass Einzelne sich aus dem Netzwerk ausklinken des Überwachtseins, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam schaffen, dass das einfach nicht getan wird. Dass nur Technik eingeführt wird, die halt sauber ist, die Menschenrechte nicht einfach mit Füßen tritt und auch nicht, dass nur einige wenige, nämlich die Information Poor, die sich das leisten können, aus der großen Überangebot an Informationen, sich den Anteil rauszuziehen, den sie haben wollen, ja, also ganz genau andersrum gedacht als sonst, ja, dass nicht nur die Macht dann über uns alle haben, uns manipulieren können, und es ist, glaube ich, unsere Pflicht, als diejenigen, die ja hier schon genannt wurden, als die wenigstens wissen, was ein TCP-IP-Kabel ist und dass dann ein IP-Paket durchgeht, sich dann eben auch überlegen müssen, was passiert da, wie kriege ich das weiter, wie kann ich andere Leute aufklären, was muss ich tun, habe ich wenigstens mal so viel Zeit, wenigstens einmal die Woche oder vielleicht nur einmal im Monat, einen Brief an einen Sender zu schreiben, der schon wieder mal irgendeine faschistische Technik hochgelobt hat, und dem einen Brief zu schreiben, dass das so nicht geht. Oder an Bundestagsabgeordnete zu schreiben. Oder die Bundestagsabgeordneten in der eigenen Stadt mal zu besuchen und ihnen erklären, worum es da geht. Oder an die Föbe zu spenden. Oder um das auch noch einzubringen. Ja? Ich glaube, dass das allerwichtig ist. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in einer freien Welt leben, dass wir diese blutigen Revolutionen der letzten paar hundert Jahre oder tausend Jahre wirklich jetzt nicht alles zunichte machen, nur dadurch, dass wir Leuten, die einfach die Technik nehmen, die dazu dient, letztendlich nur dazu dient, zu überwachen, dass wir das hinbekommen, dass das so gebaut wird, dass wir leben können und nicht uns selber Käfige bauen, aus denen wir alle nicht mehr rauskommen. Und auch dann nicht mehr rauskommen, wenn wir ein bisschen cleverer sind als die anderen und uns dann eine kleine Nische gefunden haben, die dann irgendwann wieder zugemacht wird. Und ich denke, das ist das Allerwichtige. Offensiv zu arbeiten, die Leute zu nerven, sich selber auch immer wieder Argumente zu überlegen, das kenne ich auch von mir. Also wenn jemand zu mir sagt, ist mir doch egal, muss ich jedes Mal neu wieder drüber nachdenken. Die Arbeit habe ich genauso, das müsst ihr eben auch tun. Und das ist auch etwas, was ich von euch verlange. Das ist der Grund, warum so ein Kongress hier letztendlich gemacht wird. Weil wir von euch mehr verlangen als nur euer Eintrittsgeld. Danke.
Danke, Padelun. Ich denke auch hier noch eben in der Politik, ein Generationenwechsel ist irgendwann auch nötig oder denke ich, dass nötig sein kann, weil wenn man schaut, wer entscheidet über solche Sachen, die können Internet gerade mal buchstabieren, aber von ein paar Außergesessen sind die wohl noch nie wirklich. Also die kennen die Technologie gar nicht. Die, wenn man schaut, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, was für ein Sprung da gemacht wurde oder was für Sprünge jetzt noch gemacht werden oder vor uns stehen, Und wer darüber entscheidet. Und da wundere ich mich am Ende nicht, dass dann nichts Gescheites rauskommt, weil haben die überhaupt eine Möglichkeit, das ganze Ausmaß zu sehen, eben die ganze Vernetzung zu realisieren. Was heißt Vernetzung? Das ist eben nicht einfach Businesscards austauschen und dann den mal anrufen können für eine schönere Position. Das ist eben Vernetzung von allem.
Wo das so unkonkret ist, da habe ich nicht das Gefühl, dass es überzeugend ist. Also auch im Grunde bis jetzt überzeugen mich auch sehr wenige von euren Beiträgen. Die Rena hat, hat mich sehr angesprochen, auch vorhin der Gedanke, dass die RFID-Chips in den Geldscheinen Räuber sind, vielleicht einfach macht sowas verstehen die Massen.
Um dazu zu sagen, ich hatte jetzt kürzlich ein sehr deprimierendes Erlebnis. Wir haben ja einen Big Brother Award auch an die Universität Paderborn wegen der dortigen Videoüberwachung gegeben. Ein Teil der Kameras sind abgeschaltet worden, weil sie halt völlig illegal sind. Und es gab auch eine Veranstaltung dazu. Und dann fragte ich in dem Hörsaal,